Die Alkoholbranche ist alarmiert.
Ja, richtig gehört.
Die schwarz-rote Koalition plant nämlich strengere Regeln. Es geht um Jugendschutz, Verkaufsbeschränkungen und die öffentliche Wahrnehmung von Alkohol als Genussmittel.
Wait, what?
Wer in Politik-Podcasts wirbt, hat ein Anliegen, das nach Berlin getragen werden soll. In diesem Sommer fällt eine Botschaft besonders auf. Die Studienlage zum Thema Alkohol sei kontrovers, seine Wirkung individuell, heißt es in einem Spot von Wein- und Sektverbänden.
Ha!
Eine Frauenstimme fasst zusammen, Zitat, ein gesunder Lebensstil und verantwortungsvoller Genuss schließen sich nicht aus.
Ja, das sagt übrigens eine Frauenstimme zu diesem Nervengift.
Offenbar macht sich die Alkoholbranche Sorgen, was politisch passiert, und fährt ihre Lobbyarbeit hoch. Im April hat der Sektverband eine Repräsentanz am Brandenburger Tor eröffnet, um, Zitat, noch stärker im unmittelbaren Umfeld der politischen Entscheider, Zitat Ende, Einfluss zu nehmen, heißt es.
Korruption.
Es heißt Korruption. Die intensivieren ihre Ausgaben, um ihre korrupten Machenschaften zu verstärken, ja? Wahrscheinlich ist auch die Branche überrascht, wie schnell die neue Koalition in Sachen Alkoholpolitik harte Ankündigungen macht. Und wie sehr vor allem die CDU, die das neue Gesundheits- und sowie das Jugendressort führt, mit Hendrik Streeck den neuen Drogenbeauftragten stellt, über Einschränkungen diskutiert. Ja, es gibt einen Sektenverband. Also einen Sektverband. Nicht einen Sektenverband, ein Sekt. Es gibt hoffentlich auch einen Sektenverband, aber es gibt auch einen Sektverband. Das sogenannte begleitete Trinken soll abgeschafft werden. Kennt ihr das begleitete Trinken? Schon mal von begleiteten Trinken gehört? Nicht? Das fordern die Gesundheitsminister der Länder schon länger. Nun haben sowohl Gesundheitsministerin Nina Wagen als auch ihr Drogenbeauftragter das begleitete Trinken bekräftigt, dass es abgeschafft werden soll. Dann dürften Jugendliche nicht schon mit 14 oder 15 Jahren Bier, Wein und Sekt trinken, wenn Eltern oder andere Sorgeberechtigte dabei sind. Das ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Es ist in Deutschland geregelt, dass 14-Jährige und 15-Jährige in Gegenwart von ihren Eltern oder Sorgeberechtigten Alkohol konsumieren dürfen. In der Opposition klang das noch ganz anders. Teils empört ist das mediale Echo auf den neuen Hitzeschutzplan, den Wagen Sportvereinen an die Hand gibt. Bei Wettbewerben und Festen empfiehlt sie darin Alkoholverzicht. Streeck geht aber noch weiter. Er kann sich vorstellen, Alkohol aus dem Kassenbereich in Supermärkten zu verbannen und den Kauf an Tankstellen einzuschränken. Zitat, warum sollten Autofahrer Alkohol für die Weiterfahrt kaufen dürfen? Fragt er in einem Zeitungsinterview. Oh oh. Noch in der Opposition klang die Union aber ganz anders. Tino Sorge, bis vor kurzem gesundheitspolitischer Sprecher der Bundesfraktion, setzt sich wiederholt ein für das begleitete Trinken. Das sei, Zitat, Lebenspraxis und ein, Zitat, pragmatischer Ansatz, sagte Tino Sorge noch 2024. Zitat, wenn ein Teenager das erste Bier mit dem Vater trinkt, ist das besser als ein Filmriss auf einer Party.
Bruder, wir leben in einer Zeit, in der es erlaubt ist, mit 14 Jahren den ersten Kontakt zum Nervengift Alkohol aufzunehmen.
Sorge ist jetzt Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Ob er an den Aussagen festhält, darüber will sein Haus keine Auskunft geben. Alkohol sei, Zitat, als Genussmittel seit Jahrhunderten Jahren Teil unserer Gesellschaft. So fasst der heutige Kanzleramtschef Thorsten Frey die Haltung der Union insgesamt zusammen. Noch 2023 war er auch gegen Verbote. Diese würden, Zitat, wegen des Reizes des Verbotenen kontraproduktiv wirken.
Das ist übrigens auch die Argumentation der CDU gegenüber Messerverbotszonen.
Ach nee, ist nicht so. Sorry, falsche Information. Nun also doch die hochprozentige Kehrtwende? Kommen wirklich strengere Regeln? Was könnte das Kalkül sein und welche Maßnahmen wären gegen die als mächtig geltende Alkohollobby überhaupt durchsetzbar?
Die Tatsache, dass eine Alkohollobby so mächtig sein kann, dass der gesunde Menschenverstand ausgeklammert wird, ist fucking insane.
Aber das ändert sich tatsächlich, ne? Wenn man das in Deutschland gut findet und verargumentiert, weil es halt irgendwie immer schon so war, dann ist das für Menschen wie mich oder Menschen auch wie euch relativ absurd. Aber wenn wir nach Amerika gucken zum Beispiel, dann hat das da ja eine ähnliche Tragweite mit einem anderen Thema, nämlich mit den Waffen. Und ich habe letztens erst einen Deutschen dabei zugeguckt, wie er von Deutschland nach Amerika migriert ist und einfach zu einem Waffenfanatiker wurde. Ne? Grüße gehen raus an Marc Gebauer.
Am wahrscheinlichsten ist es, dass das begleitete Trinken aus dem Jugendschutzgesetz gestrichen wird. Man begrüße die Debatte, heißt es aus dem Jugendministerium, das zusammen mit dem Gesundheitsressort zuständig ist. Klar ist,
Hier signalisiert die Branche wenig Widerstand. Zitat: An dieser Ausnahmeregel für Jugendliche halten wir nicht fest, schreibt der Sektverband auf Anfrage von Tagesschau. Denn diese Ausnahme sei ohnehin kaum bekannt. Und vor allem bei Konfirmationsfeiern wichtig. Andere gehen noch weiter. Zitat: Wir befürworten eine Gesetzesänderung, sagt Holger Eichele vom Deutschen Brauerbund. 2024 haben die Brauer sogar einen Brief an den damaligen Gesundheitsminister Lauterbach geschrieben, ebenso wie der Weinverband. Beide bekräftigen, dass die Ab-14-Regelung ersatzlos gestrichen werden könne. Die Verbände fordern zugleich, dass die, Zitat, bewährte Altersgrenze bei 16 Jahren verbleibe. Weißt du, was das ist? Das ist die, sagen wir mal, Strategie. Wir müssen ihnen was geben, damit wir den Großteil unserer Vermarktungsstrategie an Jugendliche trotzdem noch behalten können. Irgendwas müssen wir ihnen geben, ne? Du gibst mir was, ich gebe dir was. So ein Trade-Offer, ne? Eine Altersgrenze von 18 Jahren, wie sie Mediziner und SPD-Politiker fordern, will die Branche wohl unbedingt verhindern. Der Hintergrund? Aus der Wissenschaft kommen seit rund einem Jahr deutliche Mahnungen in Richtung Politik. Man müsse weg von der Annahme, dass Alkohol in geringen Mengen folgenlos bleibt, schreibt etwa die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in einem Positionspapier. Es gebe, Zitat, keine risikofreie Menge für einen unbedenklichen Konsum. Das zeigen neue Daten. Die WHO hat 2024 sogar eine Kampagne gestartet, um brisante Zahlen bekannter zu machen. In Europa sei, Zitat, Alkohol für ein Elftel aller Todesfälle verantwortlich. Werde mit rund 200 Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter 7 Krebsarten. Als wir im Frühling 2025 die Eröffnung der neuer Berliner Ratsrepräsentanz gefeiert wurde, klang die Branche besorgt. Es gebe, Zitat, stetig wachsende politische Herausforderungen, mahnte Branchenvertreter. Vor allem bei, Zitat, stetig sinkenden Weinabsatz, steigenden Aktivitäten der Anti-Alkohol-Lobby sowie veränderten Konsumgewohnheiten. Vor allem Ideen für strengere Vorgaben im Bereich wie Werbung, Gesundheitshinweisen und Verkaufsbeschränkungen kritisieren die Verbände gegenüber Tagesschau. Auch, Zitat, neue und höhere Steuern auf alkoholische Getränke lehne etwa der Sektverband sowie der Bundesverband Wein und Spirituosen ab. Also, die Tatsache, also es kann ja niemand verernst nehmen, ne? Der Sektverband, Bundesverband Wein, der Brauerverband. Bruder, hallo, lieber Frosch, wie geht's dir? Wir haben darüber nachgedacht, deinen Tümpel ein bisschen kleiner zu machen, indem du so viel Zeit verbringst. Möchtest du, dass dein Tümpel kleiner wird? Nein? Willst du nicht? Du willst nicht, dass dein Tümpel kleiner wird. Das ist ja merkwürdig. Aber warum nicht? Ja, wir sind alle nicht überrascht. Und doch könnte es unglaubwürdig wirken, wenn gar nichts passiert. Die Ausgaben der Krankenkassen steigen enorm. Kanzler Merz fordert immer wieder mehr Eigenverantwortung. Eine seiner Lieblingsideen ist schon seit rund 20 Jahren: Wer gesünder lebt, bekommt mehr Kassenleistung. Zitat: Unsozial verhalten sich diejenigen, die Raubbau an ihrer Gesundheit treiben und sich darauf verlassen, dass die Solidargemeinschaft alle Kosten übernimmt, schrieb Merz schon 2008. Die Gesunden würden sich immer mehr fragen, Zitat, ob sie bereit sind, für die Lebenserhaltung eines Teils der Bevölkerung signifikant höhere Beiträge zu zahlen. Oh mein Gott, Friedrich Merz. Ho, menschenfeindlich wie eh und je. Was genau an Reformen im Gesundheitswesen kommt, da bleibt Merz schwammig. Klar ist: Die stark belasteten Beitragszahler dürfen sich auch zunehmend fragen, warum der Staat denn Jugendlichen einen frühen Alkoholeinstieg ermöglicht und Abhängige in jedem Kassenbereich in Versuchung bringt. Zumindest auf markige Worte kann die CDU dann verweisen. Trotz aller Kehrtwenden in der Alkoholpolitik der Union, Werbung für Abstinenz wird es auch vom Kabinett Merz kaum geben. Gleich für die erste Sitzung nach der Kanzlerwahl wurde per Bild-Zeitung verkündet: Gefeiert wird mit einem Fass Bier aus dem Sauerland. Alkohol ist eine, also das ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung. Ich kenne keinen Menschen. Ich kenne legit keinen Menschen, der nicht jemanden am Alkohol verloren hat. Ich kenne keinen. Ich kenne nur immer mehr. Ich kenne keinen, der nicht gravierende Einschnitte in seinem Leben hatte, im Worst-Case-Szenario, weil es die Eltern betrifft, der nicht durch den Alkohol Menschen verloren hat. Zu früh, viel zu früh oder gar nur ausschließlich wegen dem Konsum von Alkohol. Ich kenne keinen. Ich kenne, also, ne? Alkohol ist, und das ist mit höherem Alter wird das immer wahrscheinlicher, dass jeder irgendeine Geschichte zu erzählen hat. Dass irgendwas passiert ist. Dass irgendwer Es ist eine Katastrophe. Und wisst ihr, was auch noch viel schlimmer ist? Oder nicht, was viel schlimmer ist? Schwachsinn. Das ist natürlich nicht wahr. Was mich auch abfuckt, ist die Tatsache, dass im Zusammenhang mit Alkohol das Begehen von Straftaten zu niedrigeren Urteilen führt. Weil man immer wieder sagt, weil die Alkohol trinken, waren die ja wenig zurechnungsfähig. Und ich denke, warum zur Hölle, man müsste ja jetzt nicht mehr geben, aber warum zur Hölle hat das überhaupt Einfluss darauf, dass man sich regelmäßig Zeitungsartikeln hingeben kann, die oder die einen ins Gesicht springen, wo davon gesprochen wird, dass ein stark alkoholisierter, mit einem hohen PS ausgestatteter, betrunkener Fahrer in eine Unfallsituation gerät, in der die gegenüberliegende, unschuldige Partei enormen Schaden von sich trägt und dann vor Gericht bekennend sagt, aber ich konnte doch nicht, weil ich hatte Alkohol getrunken, ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und ich muss sagen, für mich, ich will nicht den moralischen Highground ausspielen und sagen, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, aber es ist so, ich tue es nicht. Ich habe mal, ich tue es aber nicht. Und ich kann jedem nur sagen, Bro, man merkt, wie verzweifelt die Alkohollobby ist, wenn man unverschämt hohe Summen im Zusammenhang mit Product Placements bekommen soll. Dann merkt man schon so ein bisschen, holy shit, Alter. Das bewegt sich das bewegt sich noch nicht in die Höhe von, guck mal, was du verdienen kannst, wenn du Glücksspielsponsoren hast. Aber es ist schon unverschämt hoch. Es ist überdurchschnittlich viel. Da wird gerne mal das Doppelte geboten, was dem üblichen Marktwert, ne, betrifft. Und das ist schlecht. Ne? Die Normalisierung von Alkohol muss unbedingt aufhören. Das ist nicht gut. Alkohol ist, egal in welchen Mengen, Nervengift. Das ist nicht gut. Ne? Das muss aufhören. In Deutschland ganz besonders. Deutschland ist unglaublich alkoholnormalisierend. Ja? Also es ist einfach normal. Ja, und es wird als Kultur verkauft. Genau, es wird noch als, aber das ist schon immer Teil unserer Kultur, uns zu töten. Länderfinanzausgleich steigt auf Höchstwert. Und damit meine ich nicht, dass der Länderfinanzausgleich steigt, sondern ihr wisst wahrscheinlich, welches Bundesland jetzt hier gleich einen sehr schnippischen Kommentar abgeben wird. Der Länderfinanzausgleich ist in der ersten Hälfte des laufenden Jahres auf einen Rekordwert von mehr als 11 Milliarden Euro angestiegen. Das geht aus der Abrechnung des Bundesfinanzministeriums hervor, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Demnach umfasst das mittlerweile unter dem Namen Finanzkraftausgleich bekannte System im ersten Halbjahr 11,178 Milliarden Euro. Das sind den Angaben nach rund 1,35 Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Zur kurzen Erklärung. Der Länderfinanzausgleich soll annähernd gleiche Lebensverhältnisse schaffen. Finanzstarke Bundesländer zahlen ein, während finanzschwache profitieren. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit laut Bundesfinanzministerium 18,65 Milliarden Euro durch das System umverteilt. Bayern zahlt mit 9,77 Milliarden Euro den größten Anteil. Auch in der ersten Hälfte des Jahres hat Bayern mit Abstand das meiste Geld von dem Länderfinanzausgleich gezahlt. In den ersten 6 Monaten betrug die Gebersumme des Freistaates 6,672 Milliarden Euro. Danach folgte Baden-Württemberg mit 2,1 Milliarden Euro und Hessen mit 2,0. Als viertes Geberland wird Hamburg mit 312 Millionen Euro in der Statistik gelistet. Spitzenreiter bei den Nehmerländern ist Berlin mit 2,028 Milliarden Euro, gefolgt von Sachsen mit 1,9 und Thüringen mit 1,16. Nach Sachsen-Anhalt ging 1 Milliarde Euro, nach Nordrhein-Westfalen 935 Millionen und nach Mecklenburg-Vorpommern 827 Millionen. Brandenburg erhielt 795 Millionen, Niedersachsen 701 Millionen Euro, gefolgt von Bremen mit 549 Millionen, Rheinland-Pfalz 540 Millionen und dem Saarland 372 Millionen, Schleswig-Holstein am Ende mit 285 Millionen Euro. Bayerns Finanzminister Albert Füracker kritisierte das System. Zitat, normal. Der Finanzkraftausgleich läuft immer noch weiter aus dem Ruder, sagt er. Das Volumen sei um knapp 14% angestiegen. Zwar sei auf Basis von 2 Quartalen keine Hochrechnung für 2025, Zitat, seriös möglich, die aktuelle Entwicklung sei aber höchst besorgniserregend. Bayern. Vergangenes Jahr hatte Bayern rund 52% des Geldes eingezahlt. Aktuell liegt der Anteil bereits bei fast 60%. Zitat, das sind rund 2 Milliarden Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, sagt Füracker. Er fordere eine grundlegende Strukturveränderung des Finanzkraftausgleichs. Zitat: Bayern ist solidarisch und wir sind bereit, unseren Teil beizutragen. Es darf aber nicht sein, dass die Geberländer überfordert werden.
Ha.
Das ist merkwürdig. Findet ihr nicht auch merkwürdig, dass es komisch ist, das von Bayern zu hören? Wenn Bayern bei einer ganz bestimmten Sache gar nicht so in Geberlaune ist, sondern in Nehmerlaune. Wisst ihr, welche Sache das ist? Strom. Oh, der Strom. Oh, oh. Da ist das irgendwie gar nicht so. Da sagt Bayern nichts zu. Das ist irgendwie merkwürdig. Also, wenn es um den Bund-Finanzkraftausgleich geht, dann würde man sagen, okay, aber irgendwie ist das bei Strom, ist das irgendwie anders. Ha, naja. Im Juli 2023 hatte Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Finanzausgleich geklagt. Bisher offen ist, wann das Gericht eine Entscheidung fällt. 12 Bundesländer, darunter Berlin, Hamburg,
Berlin
und Sachsen, haben sich in den Verfahren zu einer Prozessgemeinschaft zusammengefunden. Füracker kündigt an, Bayern werde an seiner Klage festhalten. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht eine jährliche Zahlung des Bundes von rund 400 Millionen Euro an die Geberländer vor, wovon Bayern den größten Anteil erhalten würde. Bisher gibt es dazu aber keine Gesetzgebung, offen bleibt ab, wann die Zahlung erfolgt. Dazu gibt es eine kleine Information, die in den Kommentaren zu dem Artikel gut zusammengefasst wird. Weil der Freistaat jahrelang zentrale Stromtrassen wie Südlink blockiert und verzögert hat, zahlen alle Deutschen inklusive Bayern jährlich, jedes Jahr, Milliarden für Ready-Patch-Maßnahmen. Netzeingriffe und ineffiziente Stromumleitung. Laut Studien summieren sich diese Kosten bundesweit auf 4 Milliarden Euro pro Jahr. Ein erheblicher Teil davon entfällt auf Engpässe im Süden, also Bayern.
Well, ha, ha, ha.
Das ist natürlich, ne, merkwürdig. Ich finde, Bayern hat eine Chance. Bayern hat tatsächlich eine Chance. Bayern befindet sich an einem Punkt in seiner Existenz, in der es für viele Leute weiterhin die Opferrolle vollziehen kann. Es kann weiter die Opferrolle sein, aber es muss endlich Windräder bauen. Bayern kann sich endlich wieder in die Opferrolle positionieren, wenn es Windräder baut. Dann kann Bayern tatsächlich das Opfer sein. Also für alle Bayern, die sich denken, ja, ich möchte wirklich das Opfer sein, ich sollte mich mehr dafür einsetzen, dass Stromtrassen und Windräder gebaut werden. Dann ist Bayern wieder in der Lage, sich zu beschweren, warum es denn so viel Solidarität bekunden muss als eins der einkommensstärksten Bundesländer mit dem Finanzkraftausgleich. Mehr Windräder für mehr Opferrolle in Bayern.
Sehr gut.
Trump und von der Leyen treffen sich zu Zollverhandlungen. In wenigen Tagen sollen US-Zölle von 30% auf EU-Waren in Kraft treten. Um dies abzuwenden, berät sich die EU-Kommissionspräsidentin mit dem US-Präsidenten. Bei den Verhandlungen im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union steht am heutigen Sonntag ein wichtiges Treffen an. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden im schottischen Turnberry für ein Gespräch zusammenkommen. Mit Spannung wird erwartet, ob bei dem für den Nachmittag angesetzten Treffen eine Einigung im Zollstreit zustande kommt. Eine Entscheidung für ein persönliches Treffen sei nach einem, Zitat, guten Telefonat mit Trump gefallen, hatte von der Leyen am Freitag auf Social Media geschrieben. Besprochen werden sollen das transatlantische Handelsbeziehungen und wie stark diese gehalten werden können. Die Kommissionspräsidentin kam am Samstagabend in Schottland an und wurde von Regierungschef John Swinney in Empfang genommen. Trump sprach bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag von einer guten 50-50-Chance für einen möglichen Deal. Ab August, also ab 1. August, literally diese Woche, die kommende Woche, sollen US-Zölle von 30% auf europäische Waren fällig werden. Die EU strebt eine Einigung mit den USA bis zum 1. August an. Die EU und die USA hatten zuletzt intensiv verhandelt. US-Finanzminister Scott Bessent sprach am Mittwoch im amerikanischen Fernsehen von guten Fortschritten. Sollten die USA und die EU sich nicht einig werden und die US-Zölle von 30% in Kraft treten, will die EU mit Gegenzöllen reagieren. Betroffen werden unter anderem Jeans, Motorräder aus den USA. Trump begründet seine Zollpolitik vor allem mit dem Handelsdefizit. Vollkommen wahnsinnig. Im April 2025 hat US-Präsident Donald Trump umfassende Zölle auf Importe in die USA angekündigt, darunter universelle Zölle von 10% auf Waren aus allen Ländern, sowie individuelle Zölle, die sich an den Handelsbarrieren der jeweiligen Länder für US-Produkte orientieren. Daraufhin entstand ein Zollkonflikt mit Handelspartnern in aller Welt. Hier kommt die Frage, wen jucken Jeans? Dich, besonders wenn sie günstig sind und mit chemischen Mitteln getränkt an deiner Haut. Sorry, not so sorry to say, USA den Mittelfinger zeigen, keine Zugeständnisse. Das ist eine sehr nachvollziehbare Aussage, aber leider nicht gut. Aus besonders einer, also wir müssen das eingestehen, ne? Viele, viele in diesem Zusammenhang, ne, wissen das. Deutschland ist eine Exportnation. Die Europäische Union und Amerika haben das mehr oder weniger wichtigste Handelsvolumen überhaupt füreinander. Tarife bzw. Strafzölle für die beiden Entitäten, ja, für Amerika und für die Europäische Union, wäre katastrophal. Ihr würdet das vielleicht nicht sofort spüren, aber ihr würdet das spüren. Das würde verheerende Folgen haben. Wir haben ökonomische Experten, die sagen, dass wenn 30% Zölle kommen sollten, das mehr oder weniger wie eine absolute Handbremse im Handel zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten ist. Das würde auf der einen Seite Amerika eine katastrophale Schelle geben, aber es würde ganz besonders für Deutschland im Staatenverbund EU es wäre schlimm. Es wäre richtig bad. Es wäre wirklich bad. Das heißt, das zu sagen ist vollkommen nachvollziehbar. Das zu sagen ist vollkommen nachvollziehbar, weil man sagt, ich verachte Donald Trump und das, wofür sein Amerika steht. Das im Großen und Ganzen muss man aber wissen, was passiert, wenn man sowas anerkennt. Ich bin auch ein großer Verfechter von the United States of America, to be honest. So, wirklich, ne? Es gibt einen Grund, warum die Europäische Union beim ersten Konflikt schon sehr besonnen und sehr, sehr strategisch schlau, meiner Ansicht nach, auch zurückhaltend, reagiert hat. Donald Trump ist wahnsinnig, was das angeht. Also die Tatsache, dass er solche Schäden bei seinen verbündeten transatlantischen Partnern, wichtigsten transatlantischen Partnern, verursacht und das so eine wechselseitige Wirkung entfaltet, Bro, nicht gut. Also ist wirklich nicht gut. Deswegen, Amerika ist nicht dein Freund im Hier und Jetzt. Ich würde sogar sagen, Amerika hat sich von einem Bündnispartner zu einem potenziellen Feind entwickelt. Aber Amerika ist eben immer noch, aufgrund der Tatsache, dass es lange Zeit ein Freund war, ein so wichtiger Handelspartner, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und auch, weil eben Amerika globalen Handel vorgelebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe also für alle, dass die Zölle von 30% nicht ab 1. August stattfinden. Wenn die Zölle kommen, na dann macht euch frisch, Alter. Das wird verzögerte Wirkung haben, aber das wird Wirkung haben. Das wird man merken. Das würde man merken. Was man auch merkt, ist, dass der Druck auf Israel, was für eine Überleitung, von der internationalen Gemeinschaft immer weiter steigt und wir dazu auch einen Artikel haben aus der Tagesschau. Hilfsgüter kommen über Land und aus der Luft im Gazastreifen. Der Druck auf Israel wegen der katastrophalen humanitären Lage hatte zugenommen. Jetzt kommen aus der Luft und über Land wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen. Die Armee kündigte an, bis auf weiteres Kampfpausen einzuhalten. Also, ich korrigiere das mal ganz. Die Armee kündigte an, bis auf weiteres keine Zivilisten mehr abzuschlachten. So, ich korrigiere das mal ganz kurz, ja, aus der Tagesschau. Israel hat nach Angaben eines Militärsprechers Hilfslieferungen aus der Luft für die notleidenden Menschen in Gazastreifen aufgenommen. Sie umfassen den Angaben zufolge Paletten mit Hilfsgütern wie Mehl, Zucker und Lebensmittelkonserven. Palästinensische Quellen bestätigen der Nachrichtenagentur Reuters, im Norden des Gazastreifens sei mit dem Abwurf von Hilfsgütern begonnen worden. Bei dem ersten Abwurf sollen sich um 7 Paletten gehandelt haben. Das ägyptische Fernsehen berichtet, dass außerdem erste LKWs mit Hilfsgütern in das Palästinensergebiet unterwegs seien. Ägyptische Lastwagen seien dabei, am Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu fahren. Die israelische Armee hatte zuvor taktische Pausen ihres Einsatzes im Gazastreifen zu humanitären Zwecken verkündet. Oh Gott. Die Armee kündigte an, ab heute werde sie, Zitat, jeden Tag bis auf weiteres von 10 bis 20 Uhr Ortszeit eine taktische Pause der militärischen Aktivitäten für humanitäre Zwecke, also wirklich die Mistschweine, ne, einlegen. Die Pausen gelten in den Gebieten, in denen die Armee nicht operiere. Al-Mawasi im Südwesten des Küstenstreifens, in Dir al-Balah im Zentrum und in der Stadt Gaza im Norden. Dies sei mit den UN und mit internationalen Organisationen abgestimmt worden. Von 6 Uhr bis 23 Uhr Ortszeit sollen zudem Korridore eingerichtet werden, um die sichere Durchfahrt von Hilfskonvois zu ermöglichen. Die Zeltstadt in Al-Mawasi hatte Israel schon zuvor als sicheren Rückzugsraum für Zivilisten definiert. Allerdings gab es dort Auch dort israelische Angriffe mit vielen Toten. In Deir al-Balah befindet sich das zentrale Warenlager der Weltgesundheitsorganisation für den Gazastreifen. Es wurde laut WHO kürzlich beschädigt, als das Militär dort erstmals mit Bodentruppen einrückte. Das Militär teilte zudem mit, eine Anlage zur Aufbereitung von Trinkwasser sei wieder an das israelische Stromnetz angeschlossen worden. Dadurch sei eine tägliche Wasserproduktion von 20.000 Kubikmetern möglich. An den jüngsten Hilfslieferungen gibt es Kritik. Die Lieferungen über den Luftweg gelten Helfern zufolge als die teuerste und ineffizienteste Art humanitärer Hilfslieferung. Auch, weil es dabei meist um relativ geringe Mengen gibt. 7 Paletten halt. Im Gazastreifen leben rund 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die größtenteils dringend auf Hilfe angewiesen sind. Israel war in den vergangenen Tagen wegen der verheerenden humanitären Lage im Gazastreifen zunehmend unter Druck geraten. Mehr als 100 Hilfsorganisationen hatten vor einem massenhaften Verhungern in dem Palästinensergebiet gewarnt. Darunter Ärzte ohne Grenzen, Save the Children und Oxfam. Auch die Weltgesundheitsorganisation warnte vor einer tödlichen Hungerkrise im Gazastreifen. Die Organisationen forderten sofortige Verhandlungen über eine Waffenruhe, die Öffnung aller Grenzübergänge und den ungehinderten Fluss von Hilfsgütern durch den von der UN kontrollierte Strukturen. Die israelische Armee steht auf dem Standpunkt, es gebe keine Hungersnot in Gaza. Das ist no joke. Die sagen, oh Gott, ich zitiere jetzt den Standpunkt der israelischen Streitkräfte. Ich zitiere das jetzt. Zitat: Die israelischen Streitkräfte betonen, dass es in Gaza keine Hungersnot gibt. Dies ist eine falsche Kampagne der Hamas. Belege für diese Aussage gibt das Militär nicht. Derweil gibt es unzählige Belege, dass eben genau das Gegenteil der Fall ist. Die israelische Regierung wirft der Hamas vor, die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen zu behindern, die humanitäre Lieferung selbst zu plündern und Nahrungsmittel zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Die Hamas wiederum wirft Israels Armee vor, in der Nähe von Verteilzentren regelmäßig auf Hilfssuchende zu schießen. Israel bestreitet diesen Vorwurf. Unabhängig von diesen letzten Vorwürfen ist es absurd. Es ist vollkommen absurd. Es ist wirklich vollkommen absurd, dass israelische Streitkräfte behaupten, dass es keine Hungersnot im Gazastreifen gibt. Das ist fucking insane. Oh mein Gott, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Was? Was mich bei dieser Lage immer noch, ich muss das sagen, weil das spielt im internationalen Kontext eine große Rolle. Niemand glaubt das Israel. Also niemand, der bei klarem Verstand ist, glaubt das. Es gibt natürlich immer ideologische Vollflachsacken, die das glauben. Es ist allerdings an einem expliziten Beispiel zu definieren. Ich habe letzte Woche schon davon gesprochen, dass es einen Auftritt in einem Podcast in Amerika gab von Prank-YouTubern, dem Podcast von den Nelk Boys, der Full Send heißt. Da war Benjamin Netanyahu vor 2 komplett unvorbereiteten, mit Fragen ausgestatteten Podcastern, die sich eher darum kümmerten, ob er lieber Burger King oder McDonald's ist. Und das, was mich immer wieder den Glauben auch, die Hoffnung aufrechterhalten lässt, ist die Reaktion darauf. Also es ist in keiner Art und Weise möglich, positive Kommentare oder ein positives Feedback zu dieser propagandistischen Meisterleistung zu sehen. Die Leute raffen genau, wer Netanyahu ist, was der tut und wie das zu bewerten ist. Und du musst schon, also man muss da schon ideologisch vollkommen verblendet sein, um das nicht wahrzunehmen. Und glücklicherweise raffen es viele Leute. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwas haben, das muss man wirklich sagen. Es sind zu viele Leute, die an mächtigen Positionen sind, die es nicht raffen. Aber es ist schon zu sehen, dass da eine Menge Leute verstehen, dass das vollkommen wahnsinnig ist. Gucken wir mal nach Griechenland. Und ich dachte, ich habe einen alten Artikel rausgesucht und der ein oder andere wird das eventuell auch empfinden, wenn der jetzt hier vorgelesen wird. Große Waldbrände in Griechenland. Die Regierung bittet um EU-Unterstützung. In Griechenland brennt es, nördlich von Athen, auf dem Peloponnes und auf Inseln. Tschechische Feuerwehrleute helfen schon. Zypers Regierung steht nach Bränden in der Kritik. Mehrere große Wald- und Buschbrände halten die griechische Feuerwehr in Atem. Besonders betroffen sind Gebiete nördlich von Athen, Euböa, Kythira, Kreta und Gebiete auf der Halbinsel Peloponnes. Nördlich von Athen wurde seit Samstag zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt. Dort waren die Orte Kryoneri und Drosopigi evakuiert worden. Zwar gibt es laut Behörden keine aktive Feuerfront mehr, doch einzelne Glutnester flammten immer wieder auf. Die Region sei weiterhin ohne Strom, berichtet der griechische Rundfunk. Laut Polizei sind 145 Feuerwehrleute, viele Freiwillige sowie 44 Löschfahrzeuge im Einsatz. Griechenland bat zudem die EU um Unterstützung. Laut Feuerwehr fordert die Regierung gestern über das Katastrophenschutzverfahren Rescue 6 Löschfahrzeuge an. Feuerwehrkräfte aus Tschechien sind sogar schon im Land. Kritisch sind auch ein großer Brand im Westen der Insel Euböa, nahe der Ortschaft Nea Ataki, ein Busch- und Waldbrand im Südwesten der Halbinsel Peloponnes sowie ein Brand auf der Insel Kythira. Problematisch sei, dass wegen der aktuell extrem hohen Waldbrandgefahr in vielen Teilen des Landes auch die Einsatzkräfte weiter verteilt seien, hieß es seitens der Feuerwehr. Große Brände wie jener nahe Athen bündelt die Feuerwehrleute, sodass es schwierig werde, neue Brände einzudämmen. In Zypern ist der gewaltige Wald- und Buschbrand nördlich der Hafenstadt Limassol hingegen unter Kontrolle. Es werden jedoch weiterhin zu Boden und aus der Luft kontrolliert, ob Brandherde wieder aufflammten, berichtet das Nachrichtenportal Cyprus Times. Den Behörden zufolge sei eine Fläche von rund 120 Quadratkilometern verbrannt. 2 Menschen kamen ums Leben. Ihr Auto war vom Feuer umzingelt worden. Holy shit. Dutzende Menschen mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Häuser brannten aus. Viele Tiere verendeten. Teams der Landwirtschaftsministeriums hätten schon mit der Registrierung der Schäden begonnen. Betroffene Landwirte hätten können Hilfsanträge stellen. Die Regierung steht derweil für ihr Management des Großbrandes in der Kritik. Erst im Juni hatte ein Regierungssprecher vor Journalisten versichert, man sei auf Waldbrände besser vorbereitet als je zuvor. Nun kritisieren Parteien aller politischen Richtungen das Fehlen eines Plans und den Mangel an Koordination. Und da wir gerade beim Wetter sind, die Türkei meldet einen Hitzerekord von 50,5 Grad. Das türkische Umweltministerium hat einen Hitzerekord mitgeteilt. Die Temperaturen stiegen in Silopi im Südosten der Türkei am Freitag auf bis zu 50,5 Grad. Das war die bisher höchste jemals registrierte Temperatur. Wir reden hier von einem All-Time-Planet-High. Der bisherige Rekord lag bei 49,5 Grad im August 2023. In der Türkei dauert die Hitzewelle aktuell weiter an. Derzeit kämpfen Einsatzkräfte gegen 2 große Waldbrände im Westen des Landes. In der Provinz Bursa kamen die Flammen nah an Wohngegenden heran. Etwa 1300 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Verkehrsminister Abdullah Uraloglu. So. In der nordwesttürkischen Provinz Karabük kämpften die Feuerwehr bereits den 4. Tag in Folge gegen die Flammen. Offiziellen Angaben zufolge wurden dort 14 Dörfer evakuiert. Bei einem Waldbrand in Ekeşir im Westen des Landes starben am Mittwoch 10 Menschen. In mehreren Orten gibt es mittlerweile Beschränkungen für den Wasserverbrauch, unter anderem auch im Urlaubsort Sesme in der Nähe von Izmir an der Westküste.
Es war ja damals schon warm.
Ha, ey, das Ding ist, und das kann man ja auch, das stellt man ja fest, ne? Das 1,5-Grad-Ziel ist hinüber und die Weltgemeinschaft macht nicht den Eindruck, als wäre sie bereit anzuerkennen, dass man ziemlich viel hätte verhindern können und die kaskadierenden Effekte daraus, ne? Die werden in den Geschichtsbüchern hoffentlich festgehalten. Also es ist wichtig, das festzuhalten. Die Weltgemeinschaft und damit auch die privilegiertesten Länder der Welt, ne, den Staaten, Nationen in Europa, China, wir haben es verschissen. Ne, wir haben es einfach verschissen. Wir haben es kaputt gemacht. Und ganz besonderen Fokus muss man darauf legen, die Großkonzerne zu benennen. Ne, die Großkonzerne. Man muss die größten Emittoren von klimaschädlichen Abgasen in den Fokuspunkt setzen, und dann auch dazu die Kampagnen, die man benutzt hat, um von den eigenen Verantwortungen abzulenken. Frage ist, ob überhaupt noch jemand, der das festhalten kann. Nee, nee, nee. Das, die, Die Menschheit wird nicht ausgelöscht wegen dem Klimawandel. Ein Großteil der des afrikanischen Kontinents wird nur unbewohnbar. Langfristig. Es wird einfach zu heiß, um da zu leben. Und Teile anderer Welt. Also es wird bestimmte Orte geben, wo man einfach nicht mehr leben kann, weil es einfach zu heiß ist. Es geht nicht mehr. Und das wird langfristig natürlich auch zu Fluchtbewegungen führen und das wird langfristig auch dazu führen, dass vor den europäischen Außengrenzen Menschen kommen, hunderte Millionen tatsächlich. Und dann ist dann ist over. Und dann in Europa wird es zu Extremwetterbedingungen kommen, das, was im Ahrtal passiert ist, allgemein mehr so super Niederschläge, super Hagelstürme, sowas, ne? All das wird, wir sind schon drin, also das passiert jetzt schon. Und es wird mehr, es wird viel mehr. Also eine Jahrhundertflut wird eine Jahrzehntflut, wird eine Jahresflut. Jedes Jahr werden solche Sachen entstehen. Das ist alles der Beginn und das ist absehbar. Aber, Ladies and Gentlemen, was auch absehbar ist, dass diese Nachrichten jetzt hier zu Ende sind. Und ich möchte dafür danken, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.